Jetzt freut es mich, dass der Fabian bei uns ist. Ich bin ganz gespannt, was er zuerst den Kindern zu erzählen hat.
Ich bin auch gespannt, was ich erzähle. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht, oder besser gesagt, ich möchte euch gerne ein Tier vorstellen. Ein Tier. Ich lese das gerade so, oder lese das euch so vor. Und zwar, wir Wale sind lebendige Superlative. Wer hätte das von uns erwartet, dass wir Wale so stark, so gut, so gross sind? Und ich möchte euch erklären, was der Schöpfer uns Wale für Fähigkeiten gegeben hat, warum wir Wale so besonders sind. Wir Wale sind lebendige Superlative. Hätten Sie das von uns erwartet? So will ich Ihnen erklären, was der Schöpfer uns Walen an Fähigkeiten und Besonderheiten verliehen hat, die es sonst nirgends im Tierreich gibt. Dass es Wale gibt, ist ja keine jetzt große Besonderheit, oder schon? Einige Arten schon. Ich möchte euch den Blauwal vorstellen. Der Blauwal ist der Gigant im Tierreich. Er sagt, ich bin der größte unter allen 80 Walarten. Mit meinem Körpergewicht übertreffe ich um ein Mehrfaches selbst die Massen der legendären Saurier. Ich bin somit das größte Tier, das je auf Erden existierte. Um ein Gewicht von 140.000 Kilo. 140.000 Kilo sind wie viele Tonnen? 140 Tonnen. Also maximal 196 Tonnen kann ein Blauwal werden. 196 Tonnen zusammenbringen. Wäre eine Herde von etwa 28 Elefanten oder 170 Ochsen erforderlich. Und wollten Sie mich mit einer Menschenansammlung aufwiegen, dann bräuchten Sie an die 2000 Personen. Hunzenschwil hat ein bisschen mehr als 2000 Einwohner. Wenn Sie mich gar mit dem kleinsten Säugetier, der Etrusker-Spitzmaus, vergleichen, dann liegt zwischen uns ein Faktor von 70 Millionen für die Erwachsenen. Auch mit meiner Länge kann ich Sie in Staunen versetzen. Mit 33 Metern bin ich auch das längste Lebewesen überhaupt. Eine Kolonne von 4 Autobussen überrage ich spielend. Wenn Sie Zahlen lieben, dann kann ich noch mit einigen markanten Daten dienen. Mein Skelett wiegt 22 Tonnen und mein Speck sogar 25 Tonnen. Außerdem besteht mein Körper aus 50 Tonnen Fleisch. Und meine Zunge ist so schwer wie ein Elefant. Thymian, der Riesenzunge hätte. Boah, wie groß ist ein Elefant? Also, wenn der Elefant hier wäre, so sein Hinterteil, dann wäre so, hä? Hä? Und dann mit Rüssel? Hä? Aber das ist der Elefant. Und die Zunge alleine. Boah, meine Güte. Hör mal. Ein bisschen mehr, hä? Aber nur ein bisschen. Boah. Mein Herz bringt es mit einem Durchmesser von 1,2 Metern auf das Gewicht eines Pferdes und pumpt ständig die riesige Gesamtmenge von 10.000 Liter Blut durch meinen Körper. Und meine Hauptschlagader ist eine Röhre mit einem Durchmesser von über 50 Zentimeter. 50 Zentimeter, das sind 40. 50 Zentimeter, die Hauptleitungen vom Wasser, die wir hier im Dorf zum Beispiel haben oder in den Straßen, die haben etwa so 20 Zentimeter. Oder wenn Gasleitungen, die haben etwa 40 Zentimeter Durchmesser. Aber der hat so einen Durchmesser seiner, Entschuldigung? Ja, ihr könntet durchkrabbeln, definitiv. Ohne Problem könnt ihr durchkrabbeln. Meine Leber wiegt wie eine Tonne und das gleiche Gewicht fasst mein Magen an Nahrung. Meine Niere hat das stattliche Gewicht eines Ochsen. Und sie halten mich nun wohl für einen regungslosen Berg von Fleisch und Speck. Urteilen Sie nicht zu früh. Ich bin dennoch ein Meister der Körperbeherrschung. Ich kann mühelos bis zu 200 Meter tief tauchen und halte problemlos Kurs auch bei starken Strömungen. Schwimme ich an der Oberfläche, so bewege ich mich mit 28 km/h. Dabei muss mein Antrieb 1175 PS entwickeln, wofür in der Minute an die 2000 Liter Sauerstoff nötig sind. Schwimme ich mit der gleichen Geschwindigkeit unter Wasser, so braucht mein Antrieb nur 168 PS und 1850 Liter Sauerstoff. Meine Lunge fasst ein Volumen von 3000 Litern. Das entspricht der Füllung von 750 Luftballon. Boah, meine Güte, der Riesenviech. Und dann hat er einen Hochleistungsmotor. Die Flucke nennt man den. Oder die. Fasziniert dürften Sie auch von meiner riesigen Schwanzflosse der Flucke sein. Im Gegensatz zur Schwanzflosse der Fische steht diese bei uns waagrecht. Und die Evolutionstheoretiker haben mir unterstellt, die Flucke sei als Ersatz für die zurückgebildeten Hinterbeine unserer angenommenen landlebenden Vorfahren gebildet worden. Ja, und Sie sollten wissen, unsere Vorfahren hatten nie Hinterbeine. Der wirkliche Grund ist jedoch ein anderer. Der Schöpfer hat unsere Schwanzflosse waagrecht angeordnet, weil dies strömungstechnisch für uns häufiges Auf- und Abtauchen weit vorteilhafter ist als die senkrechte Lage. Und Flosse hin. Bei meinen weltweiten Wanderungen halte ich bequem eine Marschgeschwindigkeit von 35 km/h. Die Roller, die Vespa, die herumfahren, die fahren ja etwa so 40, 45. Und da gibt es die kleinen Töffli, oder so. Die fahren, dürfen nicht mehr als 30 fahren. Und für ihn, für den Blauwald, der ist so mit 35 km/h unterwegs. Zeitweise vermag ich meine riesige Körpermasse sogar auf 50 km/h zu beschleunigen. Und unsere Körperform und Haut sind so gestaltet, dass wir uns mit höchstmöglichem Wirkungsgrad fortbewegen können. Würden Ihre Strömungsingenieure ein Modell unseres Körpers anfertigen und mit der gleichen Antriebsleistung versehen, wie sie bei uns installiert ist, so schwemmen wir dennoch bedeutend schneller. Der Schöpfer hat uns eine besondere Haut als Energiesparmaßnahme verliehen, mit der wir Turbulenzen des am Körper vorbeiströmenden Wassers abbauen und in eine Laminarströmung mit geringerem Widerstand umsetzen. Klingt gut, he? Dies geschieht unter anderem durch die extra abgestimmte Geschmeidigkeit der Haut, die einen Teil der Turbulenzenergie des Wassers abfängt und über den ganzen Körper eine Dämpfung der hautnahen Wasserwirbel erreicht. Und jetzt, vollbringt der Schöpfer nicht an jedem unserer Exemplare immer wieder neu ein Wunder? Wir sind aus einem ebenso mikroskopisch kleinen Ei entstanden wie eine Maus oder wie du. Der Blauwal, der war nicht plötzlich fast 2000 Tonnen schwer, groß, 33 Meter. Der ist auch aus einem Ei, wie? Ja, der war auch mal klein, in einem Ei, wie eine Maus. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Und der steht im Psalm 139, und dort der Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und ich erkenne es. So wunderbar bist du, Gott. Ich meine, der Blauwal, unglaublich. He? Boah, ein Riesentier. Wie viele Busse? Vier Busse. Hintereinander. Ja, Peter meint sogar, wir brauchen beide Säle für 33 Meter. Wir gehen so ein bisschen über die Mauer hinaus. Das ist der Blauwall. Das war eine gute Idee, Carina, mal den so zu messen. Und ich habe gedacht, wir singen miteinander ein Lied und ich lade die großen Kinder auch herzlich dazu ein, dieses Lied mitzusingen. Es ist ein Lied, das aufzeigt, was eigentlich Gott alles für Tiere geschaffen hat. Dieses Lied, es war zum Teil das Lieblingslied der Wächter im Sommerlager. Oh, Sie wissen schon welches, hä? Oder vor allem eines Leiters. Der ist schon über 30 und mag das Lied ganz fest. Wenn ich wär ein Schmetterling. Wenn ich wär ein Schmetterling, kämt ich mir vor grad wie in ein Kring. Und wenn ich wär ein Vogel im Baum, wär mein Leben wie ein Traum. Und wenn ich wär ein Fisch im See, dann würd ich go reisen, ich wett alles gseh. Doch danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Denn du gibst mir viel Freude und du gibst mir Mut. Und gibst mir Jesus und darum geht's mir so gut. Ich danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Wenn ich wär ein Elefant, würd ich um die Trompeten im ganzen Land. Und wenn ich wär ein Känguru, könnt ich gumpen so hoch wie du. Und wenn ich wär ein Tintenfisch, dann würd ich mich freuen, wenn mein Gesicht so schön ist. Ich danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Denn du gibst mir viel Freude und du gibst mir Mut. Oh, gibst mir Jesus und darum geht's mir so gut. Ich danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Wenn ich nur ein Würmli wär, würd ich für dich zablen, Herr. Und wenn ich wär ein Krokodil, die Herz loben wär mein Ziel. Und wenn ich wär ein Teddybär, dann würd ich umarmen und mich freuen, oh Herr. Doch danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Denn du gibst mir viel Freude und du gibst mir Mut. Du gibst mir Jesus und darum geht's mir so gut. Ich danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Nochmal Refrain! Denn du gibst mir viel Freude und du gibst mir Mut. Du gibst mir Jesus und darum geht's mir so gut. Ich danke dir, oh Vater, dass ich bin, was ich bin. Wow, ich wünsche euch ganz einen schönen Sabbat. Und ihr dürft wissen, so wunderbar hat Gott die Tierwelt gemacht. So wunderbar hat er euch gemacht. Schön sind wir da. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Viele Wochen waren wir abwesend, haben mit Abwesenheit geglänzt. Und es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wir konnten einen sehr schönen Sommer erleben. Christine hat es am Anfang mit dem Bild so illustriert, den haben wir alle sehr feucht und nass erlebt diesen Sommer. Aber wir dürfen dankbar sein. Wir konnten gestern das letzte Lager abschließen, die sind aus Spanien zurückgekommen. Wir waren in Spanien, wir waren in Griechenland, wir waren in der Schweiz. Und wir haben keine Unfälle, keine großen Krankheiten, bis jetzt auch nicht irgendwie Corona-Infizierte, alles gesund. Und das Krasse ist, ich habe das noch nie jetzt erlebt. Wir hatten im Sommerlager das Krankenzelt, wobei ich muss mich korrigieren, letztes Mal, das erste Mal, das Krankenzelt nie gebraucht. Nie das Krankenzelt gebraucht. Ich bin Gott dankbar dafür. Lieber Gott, wenn wir jetzt dein Wort öffnen und Gedanken teilen, so möchte ich dich bitten, dass du unser Herz öffnest, dass wir das aufnehmen, was für uns persönlich dran ist, dass du jeden Einzelnen segnest, dass wir das, was uns vielleicht noch bewegt aus der Woche, dass wir es bei dir am Kreuz ablegen können, dass du trägst, dass du führst. Und ich danke dir, Gott, dass du gut bist. Amen. Ich möchte zu Beginn ein paar Behauptungen aufstellen, wenn das okay ist. Dein Gottesbild ist dein Schicksal. Dein Gottesbild beeinflusst deine Beziehung zu Gott. Wie du über Gott denkst, prägt dein Lebensstil, und ein einseitiges Bild von Gott führt zu einem einseitig ausgelebten Glauben. Wie denkst du über Gott? Wie fühlst du dich, wenn du an ihn denkst? Das ist jetzt keine Spürschmi-Fühlschmi-Runde, aber ich meine die Frage wirklich so. Ja? Wie fühlst du dich, ja, wenn du an ihn denkst? Wie fühlst du dich? Verstehst du ihn? Magst du ihn? Magst du ihn? Möchtest du wirklich so sein wie er? Ich stelle dir heute die Frage, und mir genauso, wie sieht dein Gottesbild eigentlich aus? In der Endzeitrede von Jesus gibt es ein Gleichnis mit der Hauptaussage: Sei treu und nutze das Potenzial, das Gott dir geschenkt hat. Sei treu und nutze das Potenzial, das Gott dir geschenkt hat. Ich glaube, dass dies jedoch nur möglich ist, wenn wir mit Gott in Beziehung sind und wenn ich ein richtiges Bild von ihm habe. Aber lesen wir doch gleich das Gleichnis am besten gemeinsam durch. Ich habe mir überlegt, nicht gerade einfach zwei Verse herauszupicken, aber lesen wir Matthäus 25. Und wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Smartphone, mitlesen, das ist sicher von Vorteil. Ansonsten darfst du einfach zuhören und der Stimme lauschen. Matthäus 25, und ich lese dort ab Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte und seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, und er reichte sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher das 2 Talente empfangen hatte, auch der gewann 2 weitere. Aber der, welcher das 1 empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Und nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Oder sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Und sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude des Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, also ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine wieder. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechslern geben sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Bei einem Gleichnis darf man nie jedes Detail auslegen. Das ist mega wichtig. Denn das entspricht nicht dem Sinn und Zweck eines Gleichnisses. Ein Gleichnis ist ein Bild, eine Metapher für etwas Besonderes. Es hat eine Aussage, es hat einen Kern. Und möchte einen Aspekt besonders verdeutlichen. Und man wird der Absicht eines Gleichnisses nicht gerecht, wenn man jetzt nun jede Einzelheit hier aus dem Text herauspickt und versucht, etwas zu deuten, etwas zu erklären. Und der größte Teil dieses Gleichnisses ist leicht verständlich. Wie bereits gesagt, der Kontext dieses Gleichnisses ist die Endzeitrede von Jesus. Jesus hat bereits einige Gleichnisse über die guten Charaktereigenschaften der erzählt, die auf seine Wiederkunft warten. Und hier in diesem Gleichnis wird nun das Vorbereitetsein und die Treue in Verbindung gebracht mit Produktivität und Fleiß. Und dass die Knechte unterschiedliche viele Talente erhalten sollen, das soll nicht auf einen Qualitätsunterschied hinweisen. Denn das Lob der ersten beiden Knechte ist identisch und weist darauf hin, dass es nicht um die Größe des Gewinns geht, sondern darum, das eigene Potenzial verantwortungsvoll auszuleben. Was wir haben und was ich habe, gehört nicht wirklich mir. Damit meine ich, eigentlich sind wir nicht die Besitzer, sondern alles, was wir haben, gehört Gott. Und solange wir dieses Prinzip nicht verstanden haben, sind wir nicht wirklich gute Haushalter. Also bis zu diesem Punkt ist das Gleichnis ziemlich leicht verständlich. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Und das ist der Vers 24 und 25. Was machst du bloß mit dem Vers 24 und 25? Ich lese ihn nochmals, dann kannst du dir überlegen, was du mit diesen Versen machst. Hast du schon in deiner Bibel durchgestrichen? Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hat und sprach, hey, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du es wieder. Und die ersten beiden Knechte, die traten ja vor ihren Herrn und sie sagten, Herr, du hast mir dein Vertrauen geschenkt, siehe, das ist daraus geworden. Schon krass, oder? Zwei ganz unterschiedliche Zugänge. Aber der dritte Knecht erscheint vor seinem Herrn und sagt, ich wusste es doch. Von Anfang an, du bist ein harter Mann. Seht ihr, worauf der dritte Knecht den Fokus legt? Dieser Knecht hat ein falsches Bild von seinem Herrn und das bereits lange, bevor ihm das Talent überhaupt anvertraut wurde. Schon lange davor hatte er ein negatives Bild. Und diese völlige falsche Einschätzung löst Misstrauen und Angst aus. Und der Knecht zieht sich zurück, er wird passiv, er wird gelähmt, er wird handlungsunfähig. Und wenn wir ein falsches Bild von Gott haben, ist es uns nicht möglich, Gott von Herzen und mit Leidenschaft zu dienen. Mag für einen vielleicht eine starke Aussage sein, eine krasse, aber ich meine es so. Ich glaube selber, und das ist das, was ich selber in meinem Leben erfahre, wenn ich ein falsches Bild von Gott habe, kann ich ihm nicht so dienen, wie ich eigentlich könnte. Von Herzen und mit Leidenschaft, mit den Möglichkeiten, die er mir gegeben hat. Und zudem gibt der Knecht noch seinem Herrn die Schuld dafür, dass er sein Talent einfach vergraben hat. Ja, das ist noch der Gipfel, oder? Irgendwie, also wenn ich jetzt das so wieder höre und klar, ich habe mir Notizen gemacht, aber wenn ich das jetzt so lese, da kommt mir das irgendwie bekannt vor. Ich meine, nach dem Sündenfall war es doch genau gleich. Die Angst war omnipräsent. Die Angst vor Gott. Sie versteckten sich vor Gott. Gott ist aber immer noch derselbe, hat sich nicht verändert. Aber im Menschen drin hat sich etwas verändert. Gott ist konstant. Im Gleichnis gibt es auch nur einen Herrn, der immer gleich ist. Aber die zwei ersten beiden Knechte denken völlig anders als der dritte Knecht. Ein falsches Bild von Gott scheint dazu zu führen, dass Menschen Angst haben vor Gott. Ich möchte dich bitten, einen Moment mal so dein Umfeld zu betrachten, die Menschen um dich herum. Warum haben sie Angst vor Gott? Oder warum denken Sie schlecht etwas Negatives über Gott? Warum? Einfach mal so für dich in deinen Gedanken. Und dann kommt noch dazu, der untreue Knecht, er gibt ja seinem Herrn die Schuld dafür, dass er sein Talent nicht vermehrt hat. Er ist nicht bereit, die Verantwortung selber zu übernehmen für sein Handeln. Und nach dem Sündenfall war es nicht anders. Was sagte Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, die Frau, die ist schuld. Und was sagte die Frau? Nicht dich, sondern die Schlange. Sie ist schuld. Es scheint mir, dass diese verzerrte Wahrnehmung seit dem Sündenfall nicht von alleine kommt. Wie wenn jemand sehr großes Interesse daran hätte, dass ein falsches Bild von Gott verbreitet würde. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig für mich, es ist eine verzerrte Wahrnehmung. So ist Gott nicht. Und die Aussage über den Herrn in diesem Gleichnis ist einfach falsch. Sie stimmt nicht. Sie stimmt hinten und vorne nicht. Punkt. Sie stimmt nicht. Ich weiß, es ist ein hartes Gleichnis, aber die Auflösung, die findet sich in den letzten Versen. Ich lese Vers 26 an. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nichts gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Also wenn es ja wirklich so wäre, oder? Aber dann hättest du mein Geld den Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Obwohl man es auf den ersten Blick nicht vermuten würde, ist es die Reaktion des Herrn, die zeigt, dass der dritte Knecht falsch liegt mit seiner Einschätzung. Der Herr sagt, du böser und fauler Knecht. Und böse meint hier böswillig, heimtückisch, und arglistig. Somit ist der Knecht entlarvt und der Herr sagt zu ihm, du lügst, denn ich kenne dein Herz und deine wahren Beweggründe. Wer Gott nicht kennt, dient ihm nicht. Und der Knecht, der lebt im Haus seines Herrn, ohne ihn zu lieben und ohne ihn zu kennen. Ich möchte dich heute aufrufen. Das ist so mein erster Appell heute Morgen. Entscheide dich dafür, den Herrn zu kennen und ihm von Herzen zu dienen. Den Herrn zu kennen. Und das bedeutet vielleicht auch, den Herrn kennenzulernen. Mich darauf einzulassen, den ersten Schritt zu gehen und mich nicht beeinflussen zu lassen von den negativen Aussagen innerhalb der Gemeinde. War das jetzt zu hart? Aber die gibt's doch. Oder in der Familie. Ja, gibt's auch. Ich fordere dich und mich heute auf, den Herrn persönlich kennenzulernen. Ein eigenes Bild von ihm zu machen. Und nicht copy-paste von den anderen Meinungen. Um mich auf den Weg zu machen, ihn persönlich kennenzulernen. Mit offenen Gedanken, mit einem offenen Herz, um mich von ihm führen zu lassen. Der Schlüssel zum richtigen Gottesbild ist also, Gott zu kennen. Und ohne Beziehung kann kein Bild entstehen, das der Realität entspricht. Das wissen wir aus allen Beziehungen, Freundschaften. Erst dann, wenn wir uns wirklich kennenlernen. Wer bist du? Was bewegt dich? Woher kommst du? Wohin willst du gehen? Dann entsteht Beziehung, dann entsteht Vertrauen. Und bei Gott ist es genau dasselbe. Es konnte diese Aussage, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Heißt es im Vers 25, also Kapitel 25, Vers 24. Und da ist mir in der Vorbereitung eine Bibelstelle in den Sinn gekommen, die auch genau darüber berichtet, über den Sämann. Matthäus 13, ab Vers 3, da heißt es, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also das ist ein Vers aus der Endzeitrede und da kennen wir das Gleichnis vom Sämann. Und hier wird ein völlig komplett gegenteiliges Bild gezeichnet als zuvor. Ein Sämann, das finde ich ja so das Krasse, ein Sämann, der sogar dort sät, wo es niemals etwas zu ernten gibt. Da kommt mir gerade die Jungen, sie kennen ihn, wir haben ein Adva-Leiter, der war auch im Sola, der lernt gerade Landwirt. Und wenn ich ihm sagen würde, die wichtigste Regel ist, sähe dort unter den Dornen, einfach auf dem Weg, dann denkt sich, du, also in der Berufsschule lerne ich etwas anderes. Und in der Praxis auch. Ein Sämann, der sogar dort sät, wo er niemals etwas ernten wird. Ein Sämann, der unkontrollierbar, großzügig, irrational und liebevoll und vollkommen grundlos gut ist. Weil dies einfach seinem Wesen entspricht. So ist Gott. Jesu Verkündigung über das Reich Gottes ist genau der Ausgangspunkt. Aber in dem Gleichnis liegt der Schwerpunkt auf den vier Typen von Boden. Und in seiner Erklärung vom Gleichnis weist Jesus darauf hin, dass der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Er ist wie ein Sämann, der den guten Samen in die Herzen der Menschen sät. Und der Samen repräsentiert die Botschaft über das Königreich. Der Samen, der Jesus sät, ist gut und daher liegt die Betonung auf dem Boden, der entweder gut oder schlecht sein kann. Im Kommentar Die Lehre von Gott, wo es über Gott geht, schreibt Eckhard Müller, die Bibel spricht davon, dass Gott Liebe ist. Durch diese Liebe hat Gott die Initiative zu unserer Rettung ergriffen. Und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Gottes Liebe meint, dass er von Ewigkeit her bereit ist, sich anderen zu geben. Er hat uns geliebt, selbst als wir noch Sünder und Feinde waren. Er hat sogar die Welt geliebt und seinen Sohn gesandt, damit wir ewiges Leben haben können. Und ihm gefällt es, uns zu segnen und zu beglücken. Ich lese nochmals den letzten Satz. Ihm gefällt es, uns zu segnen und uns zu beglücken. Die Bibel enthält eine ganze Reihe an Titel für Gott. Eine ganze Reihe. Und ich möchte euch so mal ein paar Titel Gottes weitergeben. Wir machen nachher einen Test, ob ihr es auswendig könnt. Elohim, der Schöpfer Gott. El, der eine und wahre Gott. El Roi, der sehende Gott. El Shaddai, der allmächtige Gott. El Olam, der ewige Gott. Elion, der höchste. Yahweh, der seiende Name des Bundesgottes. Yahweh Zebaoth, Gott der Herrscharen. Adonai, der Herr. Theos, Gott. Kyrios, Herr. Pantokrator, der Allmächtige, der Allherrscher. Mich beeindrucken diese Gottesnamen. Denn sie zeichnen das Bild eines Gottes, der trotz seiner Allmacht und Unendlichkeit an einer persönlichen Beziehung mit jedem Einzelnen von uns interessiert ist. Das ist Gott. Das ist Gott. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, bist du sicher, Fabian? Ja. Ja. Ich würde es für mich folgendermaßen formulieren. Das ist jetzt meine Formulierung. Und ich hatte Zeit gehabt, das niederzuschreiben. Aber meine Formulierung sieht folgendermaßen aus. Ich bin mit Gott aufgewachsen. Gott wurde mir beschrieben, es wurde mir von Gott erzählt. Aber irgendwann befriedigte das mich nicht mehr selber, wenn nur Leute davon erzählen und ich zuhören darf. Ich wollte diesen Gott persönlich erleben. Ich wollte ihn erfahren, hautnah. Das war und ist immer noch meine tiefste Sehnsucht. Diesem El Shaddai, diesem allmächtigen Gott, ihm jetzt und hier zu begegnen. Ich verspreche dir, ich bin kein Prophet, aber ich verspreche es dir, eine einzelne Begegnung mit diesem liebenden Gott kann dein Lebenslauf für immer verändern. Eine einzelne Begegnung mit diesem liebenden Gott kann deinen Lebenslauf für immer verändern. Wie sieht der Gott denn aus, dessen Bild du in deinem Herzen oder in deinem Kopf hast? Vielleicht ganz betoniert und du rückst nicht weg von deiner Vorstellung. Keinen Millimeter. Wie sieht dieses Bild aus, das du in deinem Herzen oder im Kopf herumträgst? Was denkst du über ihn? Wie fühlst du dich, wenn du ihn anschaust? Magst du ihn? Verstehst du ihn? Möchtest du wirklich so sein bei ihm? Möchtest du bei ihm sein? Ich möchte dich heute einladen, mich genauso, dass du deine Gedanken prüfst und auch dein Herz. und dich dieser Frage stellst, die ich zu Beginn hier vorne platziert habe: Wie sieht dein Gottesbild eigentlich aus? Warum ist es so, wie es ist? Wer hat es so geprägt? Und viele von euch haben es schon ab und zu gehört, dass ich viele meiner Aussagen auch im persönlichen oder im Gruppengespräch, ich verknüpfe es immer mit dem Gottesbild. Immer, Entschuldigung, sehr oft. Ich glaube, dass vieles, wie wir es deuten oder interpretieren oder zu welchem Schluss wir kommen, hat mit dem Gottesbild zu tun. Wo ich schlussendlich lande. In meinem Glauben. Wie sieht dein Gottesbild aus? Amen.